ARD.
Und jetzt haben wir gerade die einmalige Chance, viel bessere Datenquellen, viel bessere Datenanalysemethoden, künstliche Intelligenz, dass wir wirklich diesem Ideal der bestmöglichen Versorgung für alle noch viel näher kommen.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu Einfach Wissen, Fragen an die Forscherinnen der neuen gemeinsamen Veranstaltungsreihe von RBB24 Inforadio, der Technologiestiftung Berlin und den Berliner Bibliotheken. Heute sind wir zu Gast in der Stadtbibliothek Spandau. Mein Name ist Jessica Wiener. Unter dem Motto Medizin der Zukunft, dem Leitgedanken des Wissenschaftsjahres 2026, blicken wir heute darauf, wie sich unsere Gesundheitsversorgung wandeln kann. Weg von starren Standardbehandlungen hin zu präventiven, personalisierten und differenzierten Ansätzen, die Menschen in ihrer Vielfalt ernst nehmen. Denn Faktoren wie Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status oder Ethnizität führen zu unterschiedlichen Lebensrealitäten, die bei der Behandlung und Prävention eine Rolle spielen können. Das sollte sich auch in Forschung und Versorgung niederschlagen, sagt eine der führenden Stimmen der Gendermedizin, die Leiterin des Instituts Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin, Professorin Dr. Gertraud Turu-Stadler, heute unser Gast bei Einfach Wissen. Frau Stadler, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Stadler, wenn Sie auf das Motto Medizin der Zukunft schauen, was bedeutet dieses Zukunftsversprechen für Sie ganz persönlich?
Also für mich war es ja so, nachdem ich in Hamburg meine Doktorarbeit gemacht habe und dann immer so ein bisschen schon die USA mitbekommen hatte, so ein paar Monate im Jahr, war ich dann lange Zeit in den USA und dann ein paar Jahre auch in Großbritannien. Und was mir aufgefallen ist, dass wir in Europa wirklich so einen ganz starken Konsensus haben, dass wir alle mit qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung erreichen wollen. In den USA gab es diesen gesellschaftlichen Konsens gar nicht, also dass man wirklich alle versorgen und erreichen möchte. Und das war was, was für mich eine große Erkenntnis war, dass wir in Europa diesen gemeinsamen Wert haben, dem wir so gut wie es geht gerecht werden wollen. Und jetzt haben wir gerade die einmalige Chance, viel bessere Datenquellen, viel bessere Datenanalysemethoden, künstliche Intelligenz, dass wir wirklich diesem Ideal der bestmöglichen Versorgung für alle noch viel näher kommen. Und Geschlecht spielt da eine große Rolle. Wir haben sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, als auch bei den nicht-binären Menschen relativ große Versorgungslücken noch, also wo wir viel Luft nach oben haben bei der Versorgung. Und da wollen wir mit unserer Forschung dazu beitragen, dass wir dieses Ideal, das wir haben, noch besser leben können.
Medizin der Zukunft bedeutet eben auch, weg von nur Reparaturmedizin hin zur Prävention zu kommen. Was verstehen wir genau unter Prävention?
Ja, es ist interessant. Also Prävention ist in Deutschland noch sowas, was sehr wenig gelebt wird. Prävention würde eigentlich bedeuten, dass man schon möglichst früh, idealerweise schon vor der Geburt noch, über die ganze Lebensspanne möglichst gesund lebt, sodass man gesund leben und altern kann. Und dazu gehören natürlich ganz viele Aspekte. Die 8 wichtigsten, die größten Effekte haben, gesund zu schlafen, gutes Stressmanagement zu haben, was sich dann oft widerspiegelt, dann in gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung, dann möglichst einen beschränkten Substanzkonsum zu haben und wirklich mit allen Aspekten. Also Nikotin hat die größten Effekte, da müssen wir ganz besonders darauf achten. Das sind allein, wenn Kinder nikotinfrei leben und übers Leben bleiben, sind es 10 zusätzliche Lebensjahre. Dann Alkohol ist sehr wichtig, dann die soziale Gesundheit, dass man befriedigende soziale Beziehungen hat, weil da haben wir sehr interessante Ergebnisse, dass wenn Leute sozial eingebunden sind und sich nicht einsam fühlen, dass sie dann eben wesentlich gesünder leben, glücklicher sind und das gehört zur Prävention dazu. Und da können wir ganz viel tun als Gesellschaft, dass wir das den Leuten ermöglichen, weil es da eben einen ganz starken sozialen Gradienten gibt. Das war für uns selber überraschend. Also ich mache jetzt seit den frühen 2000ern Forschung zum Bereich Prävention, wie stark das sozial geschichtet ist. Wir haben zum Beispiel in Berlin haben wir Schulen, wo man bei den 10-Jährigen schon 20% nikotinerfahrene Kids haben und dann wiederum ganz viele Schulen, wo wir gar keine nikotinerfahrenen Kids haben. Und im Schnitt haben wir bei den 10-Jährigen eben schon 7% der Kinder, die nikotinerfahren sind. Das heißt, es ist ganz stark vom sozialen Umfeld abhängig, kann ich nikotinfrei leben und dann diese zusätzlichen 10 Lebensjahre haben oder nicht. Und das ist natürlich was, wo wir diese Chancen als Gesellschaft nutzen sollten, weil wir brauchen das jetzt. Also in einer alternden Gesellschaft mit einer relativ geringen Geburtenrate brauchen wir alle Hände. Wir brauchen die Potenziale von allen, müssen die wirklich entfalten und auch möglichst allen gesund zu altern ermöglichen. Die Masse der gesunden Lebensjahre liegt eigentlich sozusagen in einem Bereich der Medizin, der bisher ganz wenig beachtet worden ist. Wenn man jetzt diese 8 Gesundheitsverhalten sich anschaut, dann zeigen Studien aus den USA, dass Männer, die alle 8 leben können, also auch die sozialen Bedingungen haben, die zu leben, dass die 24 Jahre länger leben als Männer, die das nicht schaffen. Und bei Frauen sind es etwa ein bisschen mehr als 20 Jahre. Das heißt, da liegen die gesunden Lebensjahre, die wir jetzt auf jeden Fall als Gesellschaft verwirklichen müssen. Und die sind auch ein Teil der Erklärung, warum Männer zum Beispiel in Deutschland 5 Jahre früher sterben derzeit. Ganz viel hängt da an diesem Gesundheitsverhalten, das eben ganz stark sozial geprägt ist.
Wir merken also, bei der geschlechtersensiblen Präventionsforschung geht es nicht nur um die Unterschiede zwischen Mann und Frau, sondern eben um viel, viel mehr. Und da sind dann auch die personalisierten Ansätze sehr wichtig.
Genau. Also wir sehen ja, dass zum Beispiel Angebote von der Volkshochschule sind oft sehr stark geschlechterspezifisch geprägt. Also wenn Sie nur an die Herzsportgruppen denken, ja, die sind sehr männlich geprägt. Aber wir haben ja genauso viele Frauen, die eigentlich Herzinfarkte erleiden, nur gehen die oft nicht in die Reha und in diese Herzsportgruppen, weil die vielleicht nicht die Frauen so willkommen heißen. Ja. Umgekehrt sozusagen bei den Abnehmgruppen, da ist alles von Frauen dominiert. Wenn man irgendwelche Weight Watchers Gruppen oder so im Kopf hat, die sind sehr weiblich geprägt, da fühlen sich dann wieder die Männer nicht so willkommen. Und wir wissen insgesamt, dass Menschen mit einfacherer Bildung oder ohne Schulabschlüssen sich ganz besonders wenig, dass man die erreichen mit den präventiven Angeboten derzeit. Das heißt, da haben wir wiederum den sozialen Gradienten, dass man zugeschnitten auf Frauen und Männer mit unterschiedlichen Hintergründen die bestmögliche Prävention dann anbieten müssen.
Jetzt haben Sie viele Faktoren genannt, die die Gesundheit beeinflussen können. Wie sehr werden diese denn derzeit in der Forschung und Versorgung berücksichtigt?
Ja, wir haben bisher keine konsequente Nutzung von unserem Wissen zur Prävention im Gesundheitssystem. Also eigentlich würde man sich vorstellen, dass man natürlich, wenn man jetzt weiß, wie viele Lebensjahre da zu holen sind, dass man jetzt ganz stark daran arbeiten würde, dass alle medizinischen Kontakte das integrieren. Natürlich haben wir eine Situation, wo die medizinischen Fachkräfte ganz stark unter Zeitdruck stehen. Das heißt, da müssen wir alle Chancen der Digitalisierung nutzen, sodass Menschen, die digital affin sind, da möglichst gut vorbereitet in die ärztlichen Gespräche reingehen, in die Angebote des Gesundheitssystems, dass man dann die knappe Zeit, die wir da haben, möglichst gut auch nutzen und dann digital nachbegleiten. Und dann braucht man aber ein Stufensystem. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel kaum lesen und schreiben können, die zum Beispiel auf Deutsch sich auch nicht besonders gut zurechtfinden mit deutsch geschriebenen Texten und dass man da auch auf die Person zuschneiden, dass man wirklich alle erreichen.
Man merkt schon, dass es einfach unglaublich viele Stellschrauben anscheinend gibt, auf die man schauen kann, was zu einer unglaublichen Menge an Daten führen muss. Da will ich gleich noch hingucken. Ich will noch schauen auf das Thema Prävention. Sie haben es vorhin schon gesagt, ausgeglichene Ernährung, genug schlafen, Sport treiben, kein Alkohol, keine Drogen. Das sind ja so die Klassiker. Wenn man das alles aufzählt, klingt das nach einem etwas langweiligen Leben, sage ich jetzt mal. Wir wissen ja alle, was eigentlich zu tun ist. Aber gibt es denn was, was nicht so auf der Hand liegt?
Also was ich sehr interessant finde, ist das Recht auf Rausch. Ja? Also wir besprechen das auch mit den Kids sozusagen. Ist mein Leben langweilig, wenn ich zum Beispiel genug Schlaf kriege oder so? Natürlich darf jeder mal über die Stränge schlagen. Das ist auch wichtig, sich auszuprobieren und Sachen auszuprobieren. Aber aus unserer Sicht ist es auch so, dass man nochmal mit den Kids bespricht oder auch mit jungen Erwachsenen insgesamt, was will ich eigentlich im Leben erreichen? Also so kurzfristige Sachen, dass ich Party mache, das gehört auch zum Leben dazu. Aber sozusagen die Sachen, die Leute auf lange Sicht glücklich machen, sind eigentlich eher die sinnstiftenden Sachen. Ja? Und das ist oft sehr aufregend, ja? Wenn ich mich für andere einsetze, wenn ich Ziele erreiche, die ich mir selber gesteckt habe. Und wir sehen natürlich auch, dass viele Kids so das Gefühl haben, die haben dann ganz unerreichbare Ziele, wie zum Beispiel, die wollen Fußballstars werden oder Influencerin oder Model. Es gibt aber keine realistische Perspektive, wie die da hinkommen. Ja? Also gerade weniger privilegierte Kids haben weniger Hilfen, die sozusagen ihnen beim Erreichen von persönlichen Zielen helfen, eine realistische persönliche Perspektive zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn man eben dann mit so 12, 13 Jahren merkt, oh, ich bin ja gar nicht im Sportverein, also wenn ich jetzt der nächste Boateng werden wollen würde, dann müsste ich längst wie verrückt trainieren und dass man dann sozusagen so in ein bisschen eine Hoffnungslosigkeit kommt. Und wir wollen eben, dass die Kids wirkliche Lebensskills mitnehmen, dass sie sehen, hey, ich habe total viele Ressourcen, mein Leben kann total aufregend werden, da liegt die Zukunft vor mir. Ich glaube, wir müssen den Kids auch sehr viel Mut machen. Weil das ständige Vergleichen mit den Kardashians oder halt so unerreichbaren Influencern oder sowas, das ist aus meiner Sicht eben hochproblematisch. Das ist, als würden wir ständig in den Spiegel schauen. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel hoher sozialer Medienkonsum ganz besonders schädigend ist für Kinder, die weniger soziale Ressourcen haben. Also die weniger privilegiert aufwachsen, die leiden da ganz besonders drunter, entwickeln dann ganz starke Ängste. Ich werde halt keine Kim Kardashian mehr. Und wir müssen aus meiner Sicht da sehr viel mehr tun als Gesellschaft, Kinder zu ermutigen, das im Leben zu erreichen, das zu realisieren, was wirklich aufregend ist, nämlich meine Potenziale auf die Straße zu bringen.
Also der Blick in die Zukunft, ein positiver, erreichbarer Blick in die Zukunft, wirkt sich dann unmittelbar auch darauf aus, dass ich dann vielleicht auch einfach fit genug sein will, um diese Zukunft zu erleben.
Genau, und es ist halt so interessant, wir sehen auch Entwicklungen, dass zum Beispiel Leute immer weniger Sex haben. Man würde halt denken, dass das, was wirklich aufregend ist im Leben, schöne, befriedigende sexuelle Beziehungen und andere soziale Beziehungen zu haben, dass das total wichtig ist. Aber dadurch, dass man sich so stark vergleicht und so ungenügend im eigenen Körper fühlt, dass sozusagen total aufregende Sachen wie die erste Liebe oder eben auch sexuelle Erfahrungen dann so an den Rand gedrängt werden, weil man so sehr damit beschäftigt ist, nach außen hin ein Bild darzustellen. Und da, denke ich, können wir mit den Kindern und Jugendlichen total arbeiten. Es gibt ein total aufregendes Leben und da kommen wir auch hin zusammen.
Da will ich mal die Brücke schlagen zu Partnerschaften. Das ist mir nämlich aufgefallen, das ist ja eine Ihrer Forschungsinteressen auch, dass die auf der Frage beruht danach, mit welchen Strategien Paare ihr Gesundheitsverhalten beeinflussen können. Partnerschaften spielen also eine Rolle, eine große Rolle bei der Prävention.
Total. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass das aber in beide Richtungen gehen kann. Also Menschen, die mit einem Partner zusammenleben oder einer Partnerin, die auch raucht, die haben es viel schwerer, wenn sie sich entschlossen haben, einen Nikotinstopp zu machen. Das heißt, die Unterstützung durch mein unmittelbares soziales Umfeld ist da total wichtig. Ich fand es eine sehr interessante Situation für die Paarforschung auch zu verstehen, weil wenn man sozusagen Nikotinentzug durchmacht, dann braucht man aber ein unterstützendes Umfeld. Und je mehr der Partner und PartnerInnen da helfen und die Person ablenken, mit der Person besprechen, was brauchst du denn? Wie kann ich dir gut helfen, sozusagen in dieser schwierigen Situation, sich auch gut vorbereiten? Zum Beispiel die, die weiter Nikotin konsumieren, dass sie das halt nicht vor der Person tun, die aufhören möchte. Dass auch keine Nikotinprodukte im Haushalt rumliegen und sowas. Das sind lauter Elemente, die Leuten helfen, dann aufzuhören.
Medizin der Zukunft, individuell, präventiv und geschlechtergerecht. Was bedeutet das genau? Was braucht es dazu? Und wie kommen wir dahin? Thema heute in unserer Reihe Einfach Wissen, Fragen an die Forscherin der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von RBB24 Inforadio, der Technologiestiftung Berlin und den Berliner Bibliotheken. Heute mit der Stadtbibliothek Spandau. Unser Gast ist die Gendermedizinerin Gertraud Turu-Stadler. Sie leitet an der Charité Berlin das Institut Geschlechterforschung in der Medizin. Frau Stadler, wir haben jetzt schon festgestellt, dass es eine Unmenge an Daten sind, die wir brauchen für eine personalisierte Medizin. Wo sollte man anfangen?
Was mir aufgefallen ist, als ich wieder nach Deutschland kam, ist, dass eben viele Entwicklungen, die in anderen Ländern eben ganz schnell vor sich gegangen sind, also wie zum Beispiel jetzt in Österreich, dass man eine elektronische Patientenakte hat mit Daten, die man gut analysieren kann, dass sozusagen Deutschland da sehr stark hinterher gehinkt hat und jetzt hoffentlich sozusagen ganz schnell auf die Zielspur kommt auch, weil wenn wir personalisierte Medizin machen wollen, dann braucht man richtig gute Daten. Und zum Beispiel Geschlecht ist da eine Kategorie, das Alter wird in der Medizin auch immer angeschaut. Und dann hört es aber schon ziemlich schnell auf. Ne? Sozusagen, wir wissen, dass zum Beispiel die soziale Lage total wichtig ist, das hatte ich ja schon angesprochen, dass es Leute mit weniger privilegierter Lage zum Beispiel viel weniger Zeit haben, gesund zu kochen, sich zu bewegen und so weiter. Das heißt, es spielt aber für viele andere Sachen auch eine Rolle. Die trauen sich vielleicht gar nicht, Arzttermine wahrzunehmen, weil sie unsicher sind, sich auf Deutsch zu verständigen. Wenn sie zum Beispiel eine sexuelle Minoritätsidentität haben, dass sie das Gefühl haben, ich werde im Gesundheitssystem weniger ernst genommen, weniger gut versorgt. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Diversitätsdomänen, die für die Versorgung eine Rolle spielen. Zum Beispiel bei Frauen ist es ja auch so, dass Sorgearbeit eine große Rolle spielt. Wir haben in der Corona-Pandemie ja gesehen, dass die Sorgearbeit irgendwie gar nicht so richtig mitgedacht worden ist. Dass man die starke Belastung von Frauen, dass sie sich sozusagen kümmern wollen um Kinder und ihre anderen Familienmitglieder, wenn die dann alle zu Hause sind und alle anderen Angebote wegfallen, dass die dann gar nicht mehr, also total stark gestresst und belastet sind. Das wurde zum Beispiel da ein bisschen zu wenig beachtet und das holen wir jetzt gerade wieder nach. Dann ist es so, dass wir bei der Gesundheit brauchen wir möglichst gute Daten für alle Gesundheitsbereiche. Bereiche. Da ist es traditionell so, dass in der Psychiatrie schaut man sich sozusagen die psychische Gesundheit an. In der Kardiologie zum Beispiel die Herzgesundheit. Ja? Also man schaut nicht so stark links und rechts und auf die Behinderungen und Einschränkungen schaut man gar nicht. Und das, denke ich, sollte man eben ändern durch eine gute Erfassung in den Routinedaten auch. Und dann haben wir natürlich noch einen ganzen Bereich, der bisher in Deutschland ganz stark tabu ist, auch aus historischen Gründen. Sexuelle Minoritätsidentitäten, Sprachbarrieren, Ethnizität und Migrationsgeschichte und Religion und Weltanschauung sind eigentlich bisher gar nicht richtig systematisch erhoben worden, obwohl wir die für eine gute Gesundheitsversorgung eigentlich immer doch brauchen. Und da sind wir jetzt gerade am Entwickeln, wie man sozusagen diese Sachen gut als Daten erheben kann, wie man den Datenschutz gewährleisten und gleichzeitig diese Daten zur Verfügung haben am Point of Contact, also wenn wir die Patientinnen gut versorgen wollen. Und dann brauchen wir es natürlich auch für die Forschung, für die Lehre brauchen wir es auch und dann natürlich auch für die Entwicklung unserer Systeme.
Also das Ideal ist eine ganzheitliche Betrachtung. Sie sagten, man sucht gerade nach Möglichkeiten, wie man diese Daten bindet, sage ich mal. Ist denn die IPA dafür, wäre die dafür geeignet oder in welche Richtung geht es da?
Also die elektronische Patientenakte aus meiner Sicht ist ein sehr guter Anfang. Aber da ist zum Beispiel psychische Gesundheit und sexuell übertragbare Erkrankungen sind ausgeklammert, aus guten Gründen, weil man da eine hohe Sensibilität noch der Daten erwartet. Inzwischen Verschreibungsdaten, also Medikamente, zum Beispiel die Medikamentenplan und solche Daten sind mit drin, aus denen man dann auch schon ziemlich viel machen kann. Ich denke, wir müssen uns als Gesellschaft nochmal drüber unterhalten, wie wir wollen, dass diese Heterogenität von Menschen in der elektronischen Patientenakte wiedergespiegelt ist. Also da haben wir bisher nur Geschlecht und meistens eben nur männlich-weiblich und dann vielleicht noch das Alter drin und die ganzen anderen Diversitätsdomänen sind eher noch unterbelichtet.
Diese ganzen Daten, wie gesagt, eine große Menge. Ist da jetzt der große Heilsbringer eigentlich die KI? Ermöglicht das das jetzt erst, dass man überhaupt diese Überlegung anstellt, diese ganzen Daten zusammenzubringen, was ja recht logisch erscheint?
Ja. Also KI hat große Chancen, aber eben auch aus meiner Sicht große Risiken. Ja. KI braucht auch qualitativ hochwertige Daten. Ja. Wenn ich keine guten Daten habe, dann kann mich auch die KI nicht retten letztendlich. Das Hauptproblem, das wir sehen, ist, dass natürlich Big Tech, und das ist also gerade sehr stark die in den USA angesiedelten Technologieunternehmen, die haben diese Daten längst und können sie letztendlich einsetzen, um uns Produkte zu verkaufen, um Werbung zu treiben, um natürlich jetzt auch sozusagen auch unser Verhalten zu verändern. Und wir haben im Gesundheitsbereich aber da eine große Asymmetrie. Wir haben bisher nicht die Daten, um personalisierte Medizin eigentlich wirklich voll umzusetzen. Und da hoffen wir, dass wir jetzt vorwärts kommen. Ich denke, dass dieser starke Datenschutz in Deutschland eine Stärke ist, dass wir eher sozusagen dahin kommen müssten, dass wir einen technologischen Weg finden, wie man zum Beispiel Technologien nutzt, um die Privatheit der Daten zu gewährleisten, aber trotzdem Daten für die Forschung dann zur Verfügung stellen kann.
Die Vielfalt soll korrekt abgebildet werden und Ungleichheiten sollen eben nicht reproduziert werden. Zurzeit wird ja auch an erklärbarer KI gearbeitet. Das ist noch relativ in den Kinderschuhen, wie ich kürzlich gelernt habe. Bislang gelten die meisten KI-Anwendungen noch als Art Blackbox. Das große Ziel ist aber eben zu verstehen, wie die KI zu bestimmten Ergebnissen kommt. Wie wichtig ist diese Transparenz dann eben für die Auswertung der medizinischen Daten für Sie?
Also wir haben das in der Medizin immer gehabt, dass wir zum Teil Mechanismen haben oder auch Behandlungen, die wir gar nicht ganz verstehen. Ja. Und wenn was wirkt, dann sind wir erstmal froh. Wenn wir einen KI-Algorithmus haben, zum Beispiel haben wir vor ein paar Jahren gefunden, dass man mit KI sehr gut ADHS vorhersagen kann, auf Basis von guten Bewegungsdaten, die man mit Bewegungssensoren messen konnten. Allerdings haben wir noch nicht ganz verstanden damals, auf Basis welcher Komponenten der Sensoren jetzt zum Beispiel diese Diagnose von ADHS eben besser als unsere medizinischen Expertinnen sogar erfolgen konnte. Und da müssen wir dann immer weiterarbeiten. Also ich denke sozusagen, wenn man eine Blackbox hat mit irgendwas, was Erklärungen liefert und schon mal ist ein erster guter Schritt. Aber dann wollen wir natürlich verstehen, was da dran ist, zum Beispiel das, was gerade so wichtig ist. Und ich denke dann, wenn man die Blackbox dann aufmachen kann und besser versteht, was da dahinter steckt, dann können wir natürlich auch es stärker nutzen. Zum Beispiel auch kosteneffektiver machen, dass man nur die Elemente dann zum Beispiel misst oder erfasst, die man unbedingt braucht. Und wir haben ja ein Gesundheitssystem, wo wir in den nächsten Jahren uns ganz stark überlegen überlegen müssen, was finanzieren wir weiter, was behalten wir, was hat zum Beispiel ganz wenig Nutzen, und wir müssen da ganz starke Abwägungen treffen. Deshalb denke ich sozusagen, dass wir mit KI-Hilfe, aber auch mit guten gesundheitsökonomischen Bewertungen jetzt schauen müssen, wie machen wir die meisten gesunden Lebensjahre, wie ermöglichen wir das durch gute Prävention, durch das bestmögliche Gesundheitssystem.
Sie haben erwähnt, dass Sie auch viel im Ausland gearbeitet haben, unter anderem in den USA und Großbritannien. Und zumindest in Großbritannien ist der Anschein so, dass man da irgendwie ein bisschen weiter ist, was die geschlechtersensible Medizin angeht und auch Forschung. Wie erklären Sie sich das?
Also geschlechtersensible Medizin ist ja wie eine Art personalisierte Medizin für absolute Anfänger, ja, sozusagen. Und dadurch, dass wir in Großbritannien einheitliche Gesundheitssysteme haben, das steuerfinanziert ist, dadurch gibt es einen ganz hohen Anreiz, präventiv tätig zu werden. Dieses steuerfinanzierte System, dem kommt es total zugute, wenn Menschen länger gesund bleiben. Und dann haben die sehr früh angefangen, sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Daten zu sammeln und konnten dann natürlich viel schneller anfangen, Geschlechterunterschiede oder auch andere heterogenitätserklärende Faktoren in die medizinische Versorgung mit aufzunehmen. Das andere ist auch, dass die jetzt natürlich viel zielgerichteter und schneller dann in diese wichtigen medizinischen Studien Leute rekrutieren. Was mich besonders beeindruckt hat, war zum Beispiel in der Kinderonkologie. Da war es ja so, dass in den 80er, 90er Jahren noch 80% der Kinder an den Krebserkrankungen wirklich verstorben sind. Und dann haben die angefangen, jedes Kind in Studien einzuschließen und haben dann innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten das komplett drehen können. Heutzutage sterben nur noch 20% der Kinder an diesen Krebserkrankungen, wenn es überhaupt noch so viele sind. Ja. Das heißt, diese Studien hatten einen total durchschlagenden Erfolg und haben also die Behandlungsmöglichkeiten absolut verbessert. Und da müssen wir jetzt hin in einem viel breiteren Ausmaß aus meiner Sicht. Ja, wir müssen bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser werden, bei den Krebserkrankungen. Wir wollen ja, dass man zum Beispiel auch, wenn jemand zum Beispiel schon Risikofaktoren hat, also wie zum Beispiel Bluthochdruck, wenn sich Diabetes abzeichnet, bevor die Leute wirklich einen vollen Diabetes entwickeln, dass wir da reingehen und sagen, wir wollen, dass die Person gar nicht erst krank wird, jetzt arbeiten wir mit ihnen und bauen diese Risikofaktoren ab. Und da braucht man einfach bessere Forschung, und dann muss das natürlich wirklich in die Gesundheitsversorgung mit aufgenommen werden.
Es klingt so, als hätten wir noch sehr viel vor uns in Deutschland, und ganz so einfach reproduzieren lässt sich das anscheinend auch nicht, wenn man in andere Länder schaut. Wenn Sie jetzt drei Wünsche an Politik, Wissenschaft und Kliniken richten dürften, welche wären das?
Also in der Politik glaube ich, dass wir ganz stark drauf gucken, was bringt gesunde Lebensjahre und Lebensqualität. Ja, sozusagen. Also dass wir wirklich auch die medizinischen Maßnahmen darauf abklopfen, was die bringen. Und das ist irgendwie ein bisschen, also das ist mir aufgefallen, dass es in Deutschland viel stärker tabuisiert ist als jetzt zum Beispiel in Großbritannien. Die haben eine ganz starke Gesundheitsökonomie, die eigentlich bei allen medizinischen Maßnahmen nochmal schaut, was bringt das eigentlich. In Deutschland gibt es da ganz große Tabus, weil man natürlich sagt, im Nationalsozialismus hat das Leben so wenig gezählt und man hat praktisch lebensunwertes Leben einfach versucht auszumerzen, wirklich ganz radikal und unmenschlich. Unter diesem Deckmantel aus meiner Sicht haben wir jetzt zugelassen, dass wenig ressourcenschonendes Vorgehen im Gesundheitswesen sich ausbreiten konnte. Wenn wir dann in die Niederlande schauen, nach Großbritannien, dann sehen wir, dass viel stärker danach bewertet wird, dass die Steuergelder und auch die Versicherungsgelder nach Nutzen eingesetzt werden, dass wir wirklich die meisten gesunden Lebensjahre rausholen. Und das ist in Deutschland ein starkes Tabu. Ich war einfach überrascht, wie wenig wir das haben, eine systematische gesundheitsökonomische Bewertung von diesen Maßnahmen. Und wenn man das nicht hat aufgrund der historischen Prägung, dann öffnet es Tür und Tor einer sehr willkürlichen Bewertung der Gesundheitsmaßnahmen. Und das heißt, aus meiner Sicht müssen wir da wesentlich nacharbeiten.
Es sind ja viele Mühlen, gegen die Sie kämpfen. Was gibt Ihnen Hoffnung für die Medizin der Zukunft?
Also wir sehen ja jetzt schon, dass unter der Bevölkerung das Bewusstsein wächst, dass das Unterschiedlichkeit, wir schaffen das. In der Zukunft können wir das viel besser machen. Also das Bewusstsein ist gewachsen, ja, dass man zum Beispiel die Wechseljahrsbeschwerden nicht einfach hinnehmen muss oder einfach dann früher mit dem Arbeiten aufhört, weil man nicht mehr schlafen kann und dann so gestresst ist, dass man die Arbeit nicht mehr packt. Oder als Mann auch, dass das eben nicht naturgegeben ist, dass man 5 Jahre früher stirbt. Das heißt also, dass man das nicht mehr so einfach naturgegeben nimmt, also dass man irgendwann halt einfach stirbt, sondern dass man da ganz viel machen kann als Gesellschaft. Gesellschaft. Und dass wir natürlich jetzt diskutieren, sollen wir Alkohol- und Nikotinsteuern erhöhen? Wie schaffen wir es, gesundheitsförderliche Umgebung zu schaffen? Wie machen wir es Familien leichter, zum Beispiel gesunde Nahrungsmittel zu essen und weniger hochverarbeitete und zuckerhaltige Produkte? Das heißt, und da ist jetzt das Bewusstsein total gewachsen und andere Länder gehen da viel stärker voran. Ja, sozusagen, die haben längst eine Zuckersteuer, die haben viel stärkere Nikotinkontrollmaßnahmen. Und hier müssen wir als Gesellschaft uns nochmal überlegen, dass Prävention eben nicht nur beim Einzelnen sozusagen just say no zu diesen Suchtmitteln zum Beispiel, sondern dass wir als Gesellschaft die Rahmenbedingungen setzen, um es Leuten leicht zu machen, gesund zu leben. Und das müssen wir natürlich jetzt nutzen, dieses Potenzial. Und das macht mir total Mut, dass wir das diskutieren, dass wir da auch politische Initiativen dazu haben. Ich denke eben, dass sowohl Frauen als auch Männer als auch nicht-binäre Menschen von diesen Initiativen total profitieren. Ja. Da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, glaube ich, jetzt.
Ein Schritt nach dem anderen wahrscheinlich, das Motto. Frau Stadler, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zu Gast in den Wissenswerten die Gendermedizinerin Professorin Dr. Gertraud Turow-Stadler von der Charité Berlin. Sie leitet dort das Institut Geschlechterforschung in der Medizin und setzt sich für eine individuelle und geschlechtersensible Präventionsmedizin ein. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.